Zukunft Hotel. Der Podcast des IHA Hotelverband Deutschland mit Otto Lindner und Marco Nussbaum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des IHA Podcasts Zukunft Hotel. Heute bin ich hier allein. Otto Lindner ist in Asien unterwegs und hat kein Internet. Deshalb sitze ich hier im Studio und freue mich ganz herzlich, Peter Hense dazu geschaltet zu haben. Peter, herzlich willkommen.
Herzlichen Dank fürs mich aufnehmen, lieber Marco. Und ich bin gespannt.
Ja, ich auch. Die Diskussionen, die Dialoge mit dir sind ja ohnehin immer spannend. Unser letzter gemeinsamer Podcast geht zurück, als ich noch So geht Hotel heute gemacht habe. Das ist über 4,5 oder 5 Jahre her. War der meist angeklickte Podcast übrigens so.
Die Zeit fliegt unfassbar schnell vorbei.
Ja, und guck,
ich habe jetzt gar nicht, so graue Haare wie dein Bart grau ist.
Das ja, Wahnsinn, ne?
Krass, ja.
Die meisten werden es gar nicht wissen, wie dein Lebenslauf so lief, aber wir haben uns ja vor vielen Jahren einmal kennengelernt. Da haben wir uns schön gefetzt, das war super, haben uns juristische Schlägereien gegeben. Das fand ich großartig. Und als du dann gewechselt bist, habe ich gedacht, Mensch, den brauche ich an meiner Seite, der ist super. Und da hast du wirklich viel auch dazu beigetragen, dass mein Unternehmen Preishotel so erfolgreich war, erfolgreich in der Distribution und, und. Aber vielleicht magst du noch mal kurz ein bisschen was über dich erzählen, wo du herkommst, weil das Unternehmen wird wahrscheinlich schon keiner mehr kennen so richtig. Und wie du dazu gekommen bist, dass du sagst, ich mache jetzt meine eigene Kanzlei.
Gern. Ganz im Ernst, ich wollte nie Anwalt werden. Ich hatte das überhaupt nie vor und wollte ich auch gar nicht Gerichtsverfahren führen. Und am Ende ist es so, dass das ja quasi alles ist, was ich jetzt so tue beruflich. Und ich habe irgendwie meistens meinen Interessen oder dem, was dann halt so der Markt an Themen einen vor den Tisch gespült hat, mit angefasst. Von Hotellerie hatte ich überhaupt gar keine Ahnung. Ich war Backpacker und dann bin ich tatsächlich damals bei der Unistar für eine kurze Zeit gewesen und habe dort den Uli Kastner kennengelernt und habe für den Uli den Hotel-Einkauf mitgemacht, auf der rechtlichen Seite begleitet und da schon immer irgendwie den Kopf geschüttelt und gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass die alle so dumm sind und dass sie den allen auf den Leim gehen, dass sie uns allen auf den Leim gehen. Und Uli hatte auch so ein Störgefühl, der ist dann ein halbes Jahr vor mir raus und hat seinen My Hotel Shop gegründet, auch viele Häutungen durchlebt, das Unternehmen und auch der Uli. Und am Ende sind wir teilweise gemeinsam eben auch dann draußen gewesen und haben an unterschiedlichen Ebenen versucht, die Hoteldistribution vom Kopf auf die Füße zu stellen. Mission gescheitert, kann ich nur ganz klar sagen. Es gibt da so
ehrlich, Mission gescheitert?
Ich sehe tatsächlich nicht, dass der Markt sich zwischen 2009, also mein Erstkontakt mit Hotellerie so, 2011, dann Kanzleigründung, dass die Sachen auf fruchtbaren Boden gefallen wären. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber so innerhalb der 80-20-Verteilung muss ich sagen, hat sich wenig in Richtung Unabhängigkeit entwickelt. Das ist schon ein bisschen frustrierend an manchen Stellen zu sehen. Also die Tipps, die 2013, und da nehme ich nicht mich, die 2013 ein Uwe Freers, Gott hab ihn selig, will ich fast sagen, aber auf dem HSMAI Day gegeben hat, den Hotels Low-Hanging Fruits zu catchen. Die Tipps kannst du heute wieder zeigen. Die Leute würden immer noch sagen, oh, ach, echt? Und dann denkst du dir, nee, da ist schon viel passiert in der Zwischenzeit und gäbe es nicht die unfassbar große Gewinnmarge in der Hotellerie, da würden viele Unternehmen eigentlich auch nicht mehr existieren. So wie das aktuell, weil ich bin ja nicht nur in der Hospitality-Industrie unterwegs. Ich mache ja ganz viel für die Reisebranche, also sowohl für die Reisedistribution als auch für die Veranstalter. Die haben ja mit viel geringeren Margen zu kämpfen und mussten sich auch viel stärker neu erfinden. Manche von denen können halt nur von Subventionen leben, Airlines. Den kennst den Witz mit dem, wie wird man Millionär? Du bist Milliardär, kaufst eine Airline. Milliardär,
kaufst eine Airline, ja.
Das ist aber bei staatlichen Airlines, ich sage jetzt mal so, Iberia, die werden halt alle immer gerettet. Egal was du machst, du wirst immer gerettet. Ne? Auch ein Ryanair ist ja eigentlich kein Geschäftsmodell, sondern ein Subventionsmodell. Aber gut. Jedenfalls, und Hotellerie hat immer noch diese Möglichkeit, weil die sehr nah am Gast sind und die Gäste bereit sind, utopische Raten teilweise zu zahlen. Wir haben vorhin gerade gesagt, 50 Euro fürs Frühstück zu bezahlen und irgendjemand macht das auch noch, dass da viele Ineffizienzen einfach kaschiert werden. Und da muss ich sagen, da hat sich tatsächlich zu wenig getan. Wir könnten alle schon weiter sein in der Unabhängigkeit von den großen Plattformen, mehr Geld verdienen, die Leute besser bezahlen, wenn man das umgesetzt hätte, was vor 10 und 15 Jahren die Leute schon gesagt haben.
Ja, das ist spannend. Also ich habe mich auch immer gefragt, wenn man sich anguckt, wir haben ja auch aktuell wieder eine Inflation von Veranstaltungen, wo alle hinrennen, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, wo sich alle abfeiern. Und ich weiß überhaupt nicht den Grund dafür, weil wenn ich mir das anschaue, das ist tatsächlich so, ich habe 1998 mein Certification in Revenue Management gemacht an der Cornell-Universität im Rahmen eines Sommerprogramms. Das war großartig. Werde ich nie vergessen, hatte ein Lehrer da, Rich Hanks, der war damals bei Marriott und der hat uns so Unterlagen gegeben und hat Übungen mit uns gemacht. Und wenn ich den Ordner heute rausholen würde und würde diese Unterlagen und die Übungen nehmen und da heute ein Seminar drüber machen, das würde ich genau den Effekt bekommen, den du auch gesagt hast, boah, oh, das ist ja stark, gibt's ja gar nicht, ja. Und das ist jetzt 30 Jahre her. Warum tut sich unsere Branche so schwer, Dinge zu adaptieren oder neu aufzusetzen?
Ich glaube, die Hotellerie, und dann schere ich alle über einen Kamm, und das tut mir auch leid für diejenigen, die dann doch anders sind, aber so im Großen und Ganzen ist sie sich ihrer Stärken eigentlich gar nicht bewusst. Das ist das Erste. Mhm. Du hast seit 15 Jahren, ich sage jetzt 15 so in etwa, so mit Aufkommen des großen Internetvertriebs, aber eigentlich fing das schon früher mit den Veranstaltern an, hat immer jemand gesagt, ihr könnt das alles nicht, wir können es viel besser, arbeitet mit uns. So der Klassiker, wir machen Online-Distribution in 140 Sprachen, booking.com. Früher war das halt dann ein großer Veranstalter, der gesagt hat, hier, du musst mit mir arbeiten, weil ich komme an Gäste, die du sonst nicht bekommst. Und da haben Leute aufgegeben, in dem Bereich sich zu bilden, so fortzubilden und Kompetenzen zu entwickeln. Und insbesondere dieses Gefühl, ich bin Chef, ich kann alles. Das ist halt auch so. Im Hotel musst du das wahrscheinlich auch können, ne? Also ich könnte nie im Hotel arbeiten, ich würde dem Druck nicht standhalten. Aber ich meine, du hast ja wirklich auch aus der quasi von der Küche bis nach ganz oben dich gewirtschaftet und du kannst das alles sehr gut beurteilen. Aber an irgendeiner Stelle, vielleicht in anderen Unternehmen, die arbeitsteiliger sind, da wird es sich einem anderen Unternehmen sagen, ich habe aber jemanden, der macht IT, den brauche ich, aber ich muss dem vertrauen. Wenn ich dem kein Vertrauen schenke, ich weiß es nicht, dann fliegt das nicht. Ich muss da was tun. Hotellerie ist halt oft so, auch das, wo wir auf Leute getroffen sind, die teilweise ihre eigenen Systeme nicht verstehen. Und wenn ich teilweise sage ich im großen Teil, verstehen die Leute ihre eigenen Systeme und ihre Distribution nicht und folgen so diesem, ja, die anderen machen das doch aber auch so und das muss doch aber auch dann gehen oder man lässt dann halt liegen oder getraut sich nicht einzugestehen, ich weiß es nicht. Und dann kommen Dienstleister und das ist halt wirklich so wie ein Mehltau über die Rosen, die Rosen dann quasi aussaugt. Ist das halt, sind das Dienstleister, Tech-Vendoren, früher waren es irgendwelche anderen Hotelberater, die gibt's vielleicht auch noch sowas, aber diese Vendoren übernehmen so die Weltherrschaft in dem Bereich und schaffen es wirklich keinen Mehrwert zu bringen, aber die vorhandene Technologie und die vorhandenen Leute eben so zu fragmentieren, dass es halt auch praktisch kaum möglich ist, eine Veränderung konsequent von der strategischen auf die taktische, auf die operative Ebene hindurch zu begleiten und umzusetzen. Gibt es also hunderte Beispiele dafür. Die PMS-Vielfalt, also die katastrophale PMS-Vielfalt in Deutschland, die fehlenden Standards, dass die Systeme, die eingekauft werden, alle nicht miteinander reden, Chatbots, Callbots, was haben wir alles gehabt in den letzten Jahren, Anbindungen an Plattformen, das ist halt alles Kraut und Rüben. Niemand geht in diesen Bereich rein von außerhalb, denn wenn man da drauf schaut, dann denkt man sich, ich kann ja hier gar nicht wachsen, ich müsste ja erstmal alles kurz und klein schlagen. Und das kurz und klein schlagen, da gibt's welche, die haben das versucht. Booking hat's versucht. Booking ist an der Hotellerie in Deutschland gescheitert. Booking wollte auch PMS anbieten, wollte auch vertikal integrieren.
Ach, das stimmt, das war, wie hieß denn das noch?
Ich habe es auch vergessen, den Namen, also
Monkey, nee, das, ich weiß, das war auf Basis von Salesforce.com programmiert, das war richtig gut, ja.
Und
Gorillas, irgendwas mit Gorillas, ja.
Es hat sich trotzdem niemand gekauft. Und das bei Booking. Und dann sagst du dir, okay, dann bist du entweder mega resilient, das ist das positive Framing, oder du bist halt wirklich hoffnungslos. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Mit dir kann halt kein Fortschritt im eigentlichen Sinn gemacht werden. Das könnte ja auch ein schöner Befund sein. Dann sage ich, ich konzentriere mich auf meine Kernkompetenzen und bin nett zu Gästen, mache gutes Frühstück und schöne Zimmer und verkaufe die zu einem fairen Preis, idealerweise direkt. Und da fangen die Probleme an. Das ist das, was ich mit Stärken meine.
Aber wenn wir da mal zurückgehen, ich kann mich noch gut erinnern, wie der ganze Mist losging. Und zwar hast du über Veranstalterverträge gesprochen. Wir alle kennen Gulliver's Travel. Und damals waren die Verträge bei Gulliver's Travel so ausstaffiert, dass Minimum Group Size war one person. So, Minimum Group Size one, ja. Und wenn also dann der japanische Gast kam, Mr. Yakamoto, dann ist Mr. Yakamoto seine eigene Gruppe gewesen. Das hat für die nachher, daraus haben die abgeleitet, okay, ich kriege ja super Preise. Die haben ja wirklich als Wholesaler Rates die niedrigsten Preise bekommen, die du im Hotel haben kannst. Und haben die gesagt, die ganzen Markups und Margen packe ich gar nicht oben drauf. Ich mache eine eigene Internetseite, octopustravel.com. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Das war so eine Riesenkrake war da. Und auf einmal waren diese Wholesaler-Preise plus 10% oder sowas im Internet. Und dann ging der ganze Mist los. Hat gar keiner verstanden. Sie wussten nicht, wie sie reagieren sollen. Hat Gullivers gesagt, ja, entweder, also Vertragsänderung gibt's nicht, sonst buche ich euch nicht mehr. Und da ist das Thema der Hotellerie. Die lassen sich unheimlich schnell in meinen Augen weich kochen und erpressen, weil sie Angst haben, Volumen zu verlieren, für das sie hinterher ein bisschen mehr arbeiten müssten. Also ich habe neulich wieder einen Fall gehabt von einem Hotelier, der hat sich so voll gebucht zu High-Demand-Periods, zu Zeiten der hohen Nachfrage und war froh, dass er gesagt hat, ach, ich habe so eine tolle Vorausschau, Belegungsvorschau, aber hat gar nicht gemerkt, dass er bestimmt eine Million Umsatz verloren hat, weil er einfach den falschen Preis zur falschen Zeit an den falschen Kunden gegeben hat. Ja, aber ich möchte noch was sagen zu deinen Vendoren. Wir hatten ja mal ein Thema, mein Lieblingsthema, Holiday Check. Da haben wir ja auch, sind wir auch beide mal gut gegen angegangen. Leider Gottes war Redison dann bei mir beteiligt, sonst hätten wir wirklich die Klagen auch durchgezogen da und uns da rausgeklagt. Ich fand es faszinierend, wie Holiday Check in die Branche gegangen ist und gesagt hat, hey, wir haben so ein tolles Widget, baut das doch mal bei euch auf der Webseite ein. Das ist doch richtig was Schönes. Und alle sind da hinterhergesprungen wie die Lemminge und haben das gemacht und haben den quasi...
Die Plaketten draußen dran geklebt.
Genau.
Und haben den nicht Backlink bei uns, buch bei anderen.
Backlink-Strukturen gegeben. Also total irre. Das verstehe ich bis heute nicht. Ja. Auch TripAdvisor-Bewertungen werden auf Seiten eingespielt, wo ich sage, das ist doch nicht möglich. Und in Geschäftsberichten von großen Marken steht drin, dass man sich freut, dass die Bewertungen bei Booking und bei TripAdvisor zugenommen haben. Das zeigt ja aber doch nur, dass dein Direktvertrieb nicht richtig funktioniert. Ja, und es ist leider Gottes, ich frage mich, warum das so ist. Am Ende des Tages finde ich es schade, weil in meinen Augen Motel One hat es eigentlich ganz gut drauf gehabt. Die haben, glaube ich, die OTAs relativ niedrig, haben einen hohen Direktvertriebsanteil und investieren das Geld, oder zumindest war es vor dem Einstieg des Private Equity so, investieren das Geld sehr stark in die Mitarbeiter wieder. Und ich glaube, das macht auch mehr Sinn. Dann hast du ein besseres Produkt, eine bessere Servicekultur. Aber es kriegen die meisten nicht hin. Ja, schade.
Das ist schon so. Und ein Stück weit vielleicht das Problem, es liegt auch irgendwie in dem Begriff Revenue Manager verborgen. Weil es heißt halt nicht Profit Manager. Wenn er Profit Manager hieße, wäre wahrscheinlich die Voraussetzung, dass man das differenzieren kann zwischen Revenue und Profit. Und das fällt schwer. Aber ich will nicht die Revenue Manager ärgern, sondern ich will sagen, das ist ein strukturelles Problem und das hat sicherlich auch ein Führungsproblem. Und das ist etwas auch mit Sicherheit ein Generationenproblem. Die Sorge ist halt nur, die ich habe, wir haben eine hohe Qualität der Hotels und wir haben eine hohe Servicequalität. Die hat durch Covid einen Knick genommen, aber trotzdem ist die grundsätzlich da. Das wird aber nicht ewig so weitergehen. Es werden in Zeiten, wo unsere Demografieentwicklung ist, eine Geburtenrate von 1,4 und eine Sterberate, die hochgeht, wird es einfach nicht genügend Menschen geben, die sich für die Hotellerie begeistern lassen, wenn dort nicht halt mehr passiert. Es ist nicht so, dass das Fachkräfteproblem, dass es einen krassen Arbeitskräftemangel mehr gibt. Es gibt immer... Man kann ja immer besser Leute haben, ne, und sowas. Aber was halt fehlt, ist halt, dass dieses Perspektiven bieten, dass du sagst, Mensch, komm zu uns und wir machen dich groß. Du gehst durch die gesamte Struktur und du wirst ausgebildet, du wirst klug ausgebildet, du wirst, auch wenn du am Anfang, sag ich jetzt mal blöd, irgendwie geputzt hast, du kannst trotzdem bei uns dann auch in die IT gehen, wenn du dich das was das was ist, was dich interessiert. Du kannst Vertrieb erlernen. Ganz im Ernst, so kompliziert ist das alles nicht. Guck doch die Leute an, die bei Booking arbeiten. Das sind ja alles keine Genies, die sind nur frech. Aber viele von denen sind einfach ganz auch grundlegend dumm. Das sind doch keine schlaueren Leute. Die sind halt einfach nur im Marketing so viel besser, in dem, was, wie sie sich verkaufen. Und das Produkt von Booking hat sich seit 15 Jahren nicht geändert. Die stecken genauso in einem technischen Dilemma fest. Und die Verweildauer von den Leuten, das ist so 1,5 bis 2 Jahre.
Ja, jetzt gehen ja alle momentan, ist ja die große Mehr oder der große Heilsbringer ist ja KI. Also alle reden ja über KI. KI löst alles auf, KI bringt es, KI macht dich unabhängig, KI wird die Reisen buchen. Ich habe jetzt mich ein bisschen erschrocken. Gestern hat mir einer einen Link geschickt, Moodbook oder sowas, oh Gott, das Social Network für KI-Agenten. Ja. Da habe ich gedacht, das ist nochmal ein anderes Thema, was wir besprechen müssen. Aber glaubst du an KI als Heilsbringer für die Distribution in der Hotellerie?
Also ich bin ja Anti-Alkoholiker, also nicht nur nicht trinke, ich trinke wirklich nichts und mag es auch nicht. Aber ich habe hier immer so, für solche Situationen habe ich eine Flasche Isopropanol stehen und denke immer, es ist jetzt der Zeitpunkt, ich müsste eigentlich mal, also ganz tief atmend, also es ist, ich mache es nicht mal der Hotellerie zum Vorwurf. Es sind ja ganz andere Leute, die auf diesen Hype-Train aufgestiegen sind. Das ist ein Wortergänzungstool, was 2017 eingeführt wurde, um für Google weltweit die Übersetzungen zwischen Sprachen zu erleichtern. Nichts anderes, seit 2017. Und seit 2017 hat es in diesem Bereich praktisch keinen weiteren Fortschritt gegeben. Jetzt gibt's aber, ist es auf die Applikationsebene runtergetröpfelt. Und weil jetzt ein Chatbot Text ausgeben kann, glauben die Leute, dass dahinter tatsächlich Denken steckt oder eine Logik steckt. Ich gebe da irgendwas ein und dann kommt raus, du müsstest deine Preise morgen um 15% erhöhen. Aber die Basis dafür ist nicht Realität. Diese Systeme haben kein Weltmodell, kein Verständnis, die können nicht rechnen. Und das ist halt wirklich was, es ist eine ganz, ganz große, ein ganz, ganz großes hinters Licht führen von den Tech-Anbietern. Das Gute ist, wenn du einmal wirklich zum Beispiel im Kundenservice diese Systeme eingesetzt hast und nicht mit so einem ganz schmalen Buchungsabfrage, sondern wirklich etwas umfassender, wirst du ganz schnell feststellen, dass das Zeug halt nicht funktioniert. Gestern war ein großer Bericht, wie N26 der Kundenservice zusammengebrochen ist, weil sie auf KI umgestellt haben. Will bloß niemand hören. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Missbrauch hast auf deiner Kreditkarte, kannst du versuchen, bei N26 jemanden zu erreichen. Da gibt's eine KI, die dir einfach nicht weiterhilft. Nein.
Nee, die einzige Chance, die du hast, ist bei N26 Kreditkarte sperren, sofort eine neue zuschicken lassen und das war's. Also ansonsten kommst du nicht durch.
Und eine Beschwerde bei der BaFin einreichen, dass die irgendwann mal den Sauladen aufräumen, ist auch okay, aber das haben die ja schon gemacht. Das ist ja quasi schon, die stehen ja schon praktisch unter Aufsicht. Es ist die strukturellen Probleme, die eine Hotellerie hat, die gleichzeitig aber auch ein Spiegelbild der strukturellen Vorteile sind, die Nähe zum Gast, Kunden, die Stärke, überhaupt eine Bindung herzustellen. KI wäre dort eher im Sinne von, wenn man die Gastinteraktion damit ersetzen wollte oder auch eine Preisbildung ersetzen wollte, eher nicht hilfreich. Es ist vor allen Dingen so, dass ich die Infrastruktur verstanden haben muss. Ich muss erstmal meine Systeme im Griff haben, bevor ich denn überhaupt auf dem Application Layer was oben draufsetzen kann. Wenn ich keine Daten habe, meine Schnittstellen nicht funktionieren, ich eigentlich nicht so richtig weiß, was meine Strategie ist, oder schlimmer, ich weiß, was die Strategie ist, ich setze sie aber nicht um, weder taktisch noch operativ, dann brauche ich sowas nicht. Und das Problem ist, diese Dienstleister, die kommen halt und versprechen irgendwie, Gott weiß was. Ich habe vom Österreichisch, aus Österreich, kein Name.
Vom Österreich egal,
aus Österreich habe ich einen Vortrag von einer interessanten Person gehört, die aus dem Tourismusbereich kommt und gesagt hat, ja, in Zukunft werden KI-Bots, der Gäste mit KI-Bots von Hotels Preise verhandeln. Und habe ich gesagt, Alter, Leute, die Realität ist, du hast noch nicht mal deine Preise, wenn du sie statisch in Excel reinschiebst, im Griff. Was glaubst du denn? Was glaubst du denn, wie das funktioniert? Das ist technisch Nonsens, ist vor allen Dingen aber operativ und emotional und von der Kultur her kompletter Nonsens. Sowas wird nicht kommen, das passiert auch nicht. Und wenn, sind es jedenfalls nicht deine Chatbots, die miteinander reden müssen, sondern dann sind das Machine Learning Algorithmen, die direkt einen optimalen Preispunkt finden. Aber auf dem Level haben wir gar nicht geredet. Und das ist dann wieder ein Kompetenzproblem, was natürlich auch fairerweise nicht nur in der Hotellerie vorherrscht, sondern generell auch in der Touristik. Schwierig, die haben halt nur eine Umsatzrendite von 3%. Da kannst ja, halt nicht viel leisten, aber du brauchst.
Jetzt gehen die alle in dieses KI-Thema rein. Jetzt gehen die alle in dieses KI-Thema rein, investieren da Geld rein, wollen da führend sein. Warum kümmert sich nicht mal einer um das Asset, was wirklich wichtig ist? Nämlich die Menschen, die wir haben im Hotel, die Interaktion mit dem Gast machen. Es gibt so ein schönes Buch von Jan Karlsson, dem ehemaligen CEO von SAS Airlines, das heißt Moments of Truth. Mhm. Der definiert dir Touchpoints, wo er sagt, so, das sind deine Touchpoints, mit denen bist du direkt mit dem Gast verbunden und die müssen stimmen. Und wir tanzen auf allen Hochzeiten, aber eben nicht auf der Hochzeit, die für uns wichtig ist, dass wir die Leute, die bei uns arbeiten, schulen, trainieren, ausbilden, fördern. Das findet einfach in der Form nicht mehr statt. Ich finde das erschreckend. Ich finde es wirklich erschreckend. Die alle rennen auf diese Veranstaltung. Aber was ist denn, wie gehst du denn her mit der Frühstückskraft? Die weiß doch genau am Ende des Tages, was auf dem Frühstücksbuffet funktioniert oder nicht. Wenn die lang genug dabei ist, sagt die hier, das kannst du alles wegpacken. Ja, Knäckebrot will keiner, pack lieber ein Roggenbrötchen darauf oder sowas. Ja, also, aber da hört keiner hin.
Nee, data-driven decision making.
Ja, genau.
Und ich sag mal, wenn du Insights willst, Digga, dann red mit dem Portier, mit dem Pförtner, mit der Reinigungskraft. Die haben Insights für dich und die sind valide, die sind tatsächlich validiert, weil da steckt jemand dahinter, der da mit Erfahrung auftrumpfen kann. Data-driven Decision-Making ist definitiv nichts, was an dieser Stelle irgendwie eine Rolle spielen wird. Und du sprichst Touchpoints an. Und immer wieder, seit 10 Jahren erzähle ich diese Geschichte. Es gab für mich ein Erlebnis, was ich mit einem Hotel verbinde, das ist auch so gar nicht mehr existiert. Das ist ein Steigenberger in Berlin gewesen, wo ich mit Erkältung beim Check-in stehe, gerade noch so noch einchecken kann, gehe auf mein Zimmer, 5 Minuten später klopft's an der Tür und jemand bringt mir eine heiße Zitrone vorbei und sagt, wir hoffen, dass es Ihnen bald wieder besser geht. Alter Falter, werde ich nie vergessen. Ich habe nicht darum gebeten, sie haben das einfach so gemacht. Das war ein ganz, ganz wunderbares Erlebnis. Die Erlebnisse, die wir an anderen Stellen haben, und egal, was, ob es jetzt in Spanien war, wo ich jetzt letztens in Barcelona zu Besuch, Städtereise, ansonsten komme ich gar nicht mehr so viel rum, ist es so, du hast immer das Gefühl, du bist ein Verbrecher. Also alles ist auf diese, checken Sie bitte hier ein, nutzen Sie bitte hier Ihre Karte und es wird gar nicht mehr mit dir geredet, sondern noch bestenfalls eine Erklärung, dass du deine Kreditkarte bitte links oder die anderen Kreditkarten nicht einsetzen kannst. Und beim Frühstücksbuffet wirst du gesagt, also mehr oder weniger rüde aufgefordert, deine Zimmernummer anzugeben, aber nicht guten Morgen und hier ist das Brot und hier ist der Honig und hier ist der Kaffee, wahrscheinlich der Kaffee zuerst. Das ist wirklich so auf eine rein transaktionale Beziehungsebene runtergezogen, aber nicht darauf, dass es mir in irgendeiner Form gut geht. Und die absolute Krönung, Freundin von mir hat mir das erzählt und gesagt, ja, Hotelkette hat neue digitale Check-in-Automaten im Hotel stehen. Da stehen links und rechts jetzt 2 Angestellte, die den Leuten erklären, wie sie digitalen Check-in machen. Wie blöd kann man denn sein? Diese eine Chance ist mein Lieblingsthema des letzten Jahres gewesen, wegen des Wegfalls der Meldeverpflichtung für die Gäste. Wie blöd kann man sein, dass man diesen Touchpoint, diese eine Chance, die der Staat dir geschenkt hat, für die E-Commerce-Unternehmen Millionen ausgeben würden, wenn sie sie hätten, einen Direktkontakt mit dem Gast zu erzwingen, dass man die so freiwillig einfach aufgibt. Also das kapiere ich einfach nicht. Geht nicht in meinen Kopf rein. Und ich weiß, liege ich mit vielen in der Hotellerie überkreuzt, die das halt ganz toll finden. Und ich sage, es ist aus strategischer Sicht ein schlimmer Fehler und ihr werdet 30% eurer Gästedaten verlieren in den nächsten Jahren. Ihr habt es nur noch nicht gemerkt.
Mhm. Ja, ich glaube, was wir bei uns noch nicht verstanden haben, wenn ich mir immer so die Sportvereine angucke, also gerade auch bei meinen amerikanischen Sportarten, Baseball, Football, Basketball, dann siehst du, oder auch hier im Fußball, ja, was die Spieler alle für einen Wert haben, was die für einen Transferwert haben.
Ja.
Und die Spieler sind der Asset des Vereins. So, die sind der Asset des Vereins. Das ist Asset. Je nachdem, wie viel die Spieler wert sind, umso steigert sich auch der Value des Vereins. So, und bei uns ist es so, dass wir Mitarbeiter immer unter Kosten ablegen. Das sind Kostenfaktoren. Ja?
Weil
ich finde, der Ansatz ist völlig falsch. So, ja. Das muss doch mal sein, sagen, das ist doch dein Asset, was dein Hotel strahlen lässt, was dein Hotel nach vorne bringt. Und ich weiß noch, dass es gab ja diese Umfrage mal, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, wonach buchen die Leute? Nach Preis, Lage, Review. So. Und für die Lage kannst du als Mitarbeiter oftmals nichts, da wird ein Vertrag abgeschlossen, das ist so. Du kannst das Hotel ja nicht umschieben. Aber auf den Preis hast du direkten Einfluss, wenn deine Reviews gut sind. Es ist eine ganz klare Korrelation zwischen den Reviews und dem Preis. Aber irgendwie, finde ich, ist es so simpel, nur es versteht keiner. Es möchte keiner so simpel machen. Alle wollen es kompliziert machen. Das ist nicht nachvollziehbar.
Sicherlich. Und nochmal, also ich bin mir gar nicht sicher. Also ich gucke schon gar nicht mehr auf Hotelbewertungen, weil das ist halt eine Berufskrankheit. Du weißt halt, wie die zustande kommen und meistens ist irgendwie Schrott. Aber ist es für mich nicht der entscheidende Punkt. Aber worauf ich schaue, ist, fühle ich mich dort irgendwie wohl? Und wenn ich mich einmal wohlgefühlt habe im Hotel, dann komme ich in der Stadt auch wieder dorthin. Und ich rede das auch gern weiter und gebe auch gerne Bewertungen ab. Also gar keine Frage an der Stelle. Und da merke ich halt oft, weil ich versuche natürlich ins Gespräch zu kommen und frage, wie geht's Ihnen hier? Haben Sie eigentlich Spaß an der Arbeit und so? Relativ frech. Ne? Und manchmal kommt dann halt auch wirklich raus, nee, ja, stressige Schicht gerade, 12 Stunden und eigentlich nur angeschrien worden und so. Das ist nicht gut. Ich will auch nicht im Hotel übernachten, wo die Leute schlecht behandelt werden. Ja? Mhm. Und man spürt's ja auch. Also die haben, entweder sind sie vielleicht dann demoralisiert oder im schlimmsten Fall desinteressiert, keine Lust, das zu machen. Aber wenn du eine gute Stimmung hast in so einem Hotel, ist ja ein Dienstleister wie jeder andere. Ich arbeite ja auch mit Dienstleistern zusammen, wo die Leute zufrieden sind, weil ansonsten habe ich kein Vertrauen.
Ja, aber da ist der Ansatz falsch bei uns in der Branche. Also wir reden immer davon, von Motivationsdingen, von wie motivieren wir die Leute, was machen wir. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass es unsere Aufgabe als Führungskraft oder Unternehmer ist, dann motivierte Leute zu bekommen und ihnen ein Arbeitsumfeld zu schaffen, was sie nicht demotiviert. Und da gehört dann auch wieder die IT dazu. Ja, wenn ich überlege, wie manche auf ihren Systemen rumhacken müssen, was dort alles schief geht, die wenigsten kriegen ja eine ordentliche Rechnung ausgedruckt. Das funktioniert ja in den meisten Fällen gar nicht. Und wenn du dann was nachfragst, dann bricht das auch schon ab. So, dass diese simplen Dinge, irgendwann in dem Video oder in dem Film von Steve Jobs, der hat gesagt, hey, we gotta make the simple things cool again, ja? So, und ich glaube, wir müssen einfach mal wieder so einen Ruck durch die Branche haben, dass es cool ist, Dienstleister zu sein, dass es total herzlich ist, Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Und das kostet keine hohen Budgets. Das ist eine Frage der Haltung und der Einstellung und des Arbeitsumfeldes.
Das ist eine Frage auch der Priorisierung, dass du dich nicht ablenken lassen darfst. Aber es steht halt auch, wenn du dich gut in deinen Kernkompetenzen auskennst, stehen trotzdem dann 25 Dienstleister vor deiner Tür, die dir erzählen, was du alles falsch machst. Nochmal, es gibt auch von außen, von den Dienstleistern, selten positive Signale. Euer Hotel macht das gut. Also bis zum Vertragsabschluss vielleicht und sowas. Aber es wird immer gesagt, ihr könnt irgendwas nicht. Und das ist mir in keiner anderen Branche so deutlich aufgefallen wie dort. Noch nicht mal bei den Reisebüros. Wirklich, selbst die Reisebüros, klar, da gibt's halt irgendwie 3 Systeme, hast du keine Auswahl und sowas, aber in der Hotellerie wird von externen Dienstleistern immer gesagt, ihr macht alles falsch und die anderen machen alles richtig und dann kannst du XYZ verdienen. Ich wüsste auch nicht, wie ich dem widerstehen sollte. Ich versuche, eine Ausrede zu finden vielleicht.
Das hat mich immer genervt, dass du hast Berater, die laufen durch die Welt, halten irgendwelche Vorträge und erklären dir dann, wie Amazon das alles macht und wie die Customer Journey bei denen ist und da ist. Man muss ja auch mal die Kirche im Dorf lassen. Eben. Viele haben ja auch gar nicht die Budgets dafür, so, ja.
Also, vieles ist auch gar nicht so teuer, sondern es ist halt einfach mal zu machen, aber du musst dich halt drum.
Ja, du musst dich kümmern.
Kümmern. Und ich meine, du weißt, das ist, ich habe das mit den Low-Hanging Foods gesagt, aber du hast dich hingesetzt und bist deine IBE durchgegangen.
Andere setzen sich hin. Die haben wir selbst programmiert damals, das war super.
Andere setzen sich hin und sagen, einer der 5 großen Anbieter, den habe ich jetzt genommen, das wird schon so passen. Und wenn das nicht passt, dann gehe ich halt wieder zu Booking, weil Booking ist nicht komplex, Booking nimmt mir Arbeit ab, bringt nur Frustration. Aber die sagen mir nicht, ich müsste was anpassen, müsste was überprüfen, ich müsste was messen, Dinge, von denen ich nichts verstehe. Und das ist halt der Punkt, wenn ich mich in einem bestimmten Bereich nicht auskenne und Digitales ist schon kompliziert, also wenn ich einfach mal Customer Journey, da brauche ich einen User Experience Designer, dann muss ich mich mit der Technik auskennen, dann muss ich ein bisschen Daten können, programmieren muss ich nicht können, muss mich aber dafür auch wirklich interessieren und muss mich in andere Leute reinversetzen können. Wenn ich dafür keine Zeit habe, kein Interesse habe und der wirtschaftliche Druck nicht da ist, dann passiert das nicht.
Ja, der wirtschaftliche Druck. Und wenn wir überlegen, die 2010er Jahren, also 2009 bis 2019, sind ja geprägt von Wohlstand gewesen, prosperierend. Da hat ja keiner wirklich sich hingesetzt und hat gesagt, so, wie bereite ich mich jetzt auf eventuelle Krisen vor? Wie kann ich das jetzt optimieren? Ich habe auf irgendeiner Konferenz, das ist schon Jahre her, irgendwann mal gesagt, wer immer auch die niedrigsten Distributionskosten hat, der wird im Wettbewerb der Gewinner sein, ja. Und da stehe ich immer noch zu. Wenn ich gucke, was manche da rausballern, das ist wirklich abenteuerlich. Das ist wirklich abenteuerlich. Ja,
wenn du 30% an Booking-Kommission zahlen musst, dann ist das jedenfalls keine Auszeichnung. Mhm. Also du kannst dir das leisten, das ist total super, aber es wird die Zeit kommen. Es ist völlig verrückt. Wir erleben das, weil ich gerade sehr intensiv mit dem Rest der Reisebranche auch darüber diskutiert habe. Auch die ganz Großen, auch die Expedias und Bookings dieser Welt, das ist nicht, dass die fehlerfrei arbeiten. Ich mache ein Beispiel. Der gesamte deutsche, der Pauschalreisebereich erlebt gerade, dass ein ehemaliges Startup aus München in seiner Größe so dominant geworden ist, dass die Befürchtung besteht, dass quasi niemand mehr Online-Reisen verkaufen kann, außer Check24. Die Dimensionen, ich will das gar nicht kommentieren, weil die Zahlen sind, Stand bei der IVW ein paar Sachen drin. Ich sage mal so, die sind ungefähr allein im Pauschalreisebereich fünfmal so groß wie Sionis der Jeva.
Oh. Oh, okay, das wusste ich gar nicht. Also ich habe mich immer geärgert über das ganze Thema Hotel dort und du kriegst Kickbacks und dies und das.
Ich will das nur ganz nüchtern sagen. Und die Pauschalreisebranche hat ein Problem. Das habe ich auf dem FVW-Kongress letztes Jahr nochmal auseinandergenommen. Es ist völlig zulässig, aus der Kommission heraus Rabatte zu geben. Die Kommission, die dir der Handelsherr gewährt, aus der darfst du rückvergüten. Und dann weißt du, wer gewinnt, Marco.
Ja, klar. Dann ich finanziere weißt du, meine eigene Bedeutungslosigkeit im Netz, ja.
So, und jetzt ist die Sache, also theoretisch, das ging ja in der Hotellerie auch. Es ist nur noch nicht mal notwendig. Und damit ist auch ganz klar, dass der Kampf noch nicht mal angefangen hat. Die könnten das machen. Ich weiß nicht, bei Amsterdam standen wir jetzt bei 40% Kommission mit einem echt? Unternehmen. Und trotzdem, weil Rate ist Utopia. Aber egal, trotzdem wird gebucht, weil die Leute verrückt sind. Aber wenn die nur 10% der Kommission regelmäßig quasi zurückgewähren, dann würde plötzlich eine Bewegung im Markt sein, wo die Leute sagen, oh Gottes Willen, ich habe ja überhaupt da nicht mehr die niedrigste Rate. Und natürlich hat Booking überragende Bedeutung, sind eigentlich im 19a unserem GWB auch alles drin. Ob die sich darum scheren, rechtlich sind die eh ganz, ganz schwierig unterwegs. Aber ich wollte nur sagen, das ist im Travel-Bereich ist das nur deshalb so massiv, weil die insgesamt sehr, sehr wenig Geld verdienen. Die Marge ist halt ganz dünn. Ja. Und da müssen die Innovationen, und die drehen sich gerade, die Reisebüros drehen sich. Und in der Hotellerie ist halt durch die doch relativ stabile Marge, die ich auch beeinflussen kann, selbst durch Selbstausbeutung kann ich es beeinflussen oder Ausbeutung meiner Mitarbeiterin, oder gegebenenfalls auch günstige Pachtverträge, wo auch immer man die bekommt. Das kann ich noch ein bisschen.
Die habe ich jetzt nicht gefunden in den letzten Monaten.
Ja, die kann ich halt noch ein bisschen, das kann ich noch ein bisschen steuern. Aber wer jetzt denkt, es ist die Krise da oder sowas, muss ich sagen, nee, in Covid wurde gerettet. Zeiten. Also die Krise ist noch gefedert worden. Und jetzt der große Umbau, die Überalterung Deutschlands, die wirtschaftliche, ich sage jetzt mal Stagnation, ich bin überhaupt kein Schwarzmaler, aber Stagnation, irgendwie so eine Schockstarre eingetreten, um Gottes Willen, wir müssen uns massiv umstellen, müssen massiv umdenken. Und das geht noch nach unten. Das geht auch preislich nochmal nach unten. Da gibt's noch mehr Wettbewerbsmöglichkeiten.
Ja, das glaube ich auch, wenn ich mit Hoteliers spreche, also gerade auch so in der Ferienhotellerie, die sagen schon, Barbesuche sind nicht mehr so oft. Die Leute holen sich ihren Gin und ihren Tonic irgendwo vom Supermarkt, setzen sich auf den Balkon und trinken das dort. Drei-Gänge-Menüs selten. Entweder eine Vorspeise und ein Hauptgang oder ein Hauptgang und ein Dessert. Ja, man teilt sich vielleicht auch ein Dessert und Frühstück. Die Frühstückszahlen gehen auch zurück. Die Leute sagen, okay, ich gehe doch zu dem Café an die Ecke oder mach das so. Ich brauche dieses ganze Buffet nicht mehr. Das ist eh too much. Aber ich würde noch gerne noch mal auf das Thema der Distribution kommen. Für mich war es immer eine Vision, oder nicht eine Vision, aber ich habe relativ früh gesagt, wir leben in einer Plattformökonomie. Wir haben auf der einen Seite die großen Hotelbrands, die sich ja immer mehr zu Loyalty-Programmen entwickeln, wo es nur noch darum geht, Loyalty-Programm versus OTAs am Ende des Tages. So, und wenn du jetzt guckst, das ist ja schon irre. Jetzt haben wir gerade so einen Fall auch in der Hotellerie, ja. Das ist ja, du hast ja auf der einen Seite hast du deine Verpächter mit wahnsinnigen Pachtverträgen und Indexierungen, die da drin sind und wo du wirklich ja gebeutelt wirst. Und auf der anderen Seite hast du dann die Markengeber, die ja über das Lizenzmodell viel, viel mehr Geld verdienen als wenn sie ein Asset Heavy hätten. Und in der Mitte ist der Betreiber, der sämtliches wirtschaftliches Risiko hält. Also klar, die Immobilienbesitzer auch, wenn es kippt und sowas, Logo. Aber sag mal, du musst Mitarbeiter bezahlen, du bist für die ganzen Kosten verantwortlich und, und. Da hast du ja kaum noch Stellschrauben außer den Mitarbeitern, an denen du arbeiten kannst. Wie soll denn das, Peter, wie soll denn das langfristig funktionieren?
Ganz hart?
Ja.
Marktbereinigung.
Ja. Ja.
Das tut mir leid.
Mhm.
Aber das Problem haben andere auch. Ich gucke aus meinem Fenster. Da stand mal ein Karstadt. Und da stand mal ein Galeria.
Ja.
Und die sind ausgenommen worden, bis auf die Knochen. Und jetzt ist das quasi alles nur noch, also Büroumbau, Wohnung und Shop-in-Shop. Also der Niedergang einer Branche, die tatsächlich aber nicht rechtzeitig umstellen konnte. Ich mache denen den Vorwurf nicht, dass ich nicht an Amazon gehalten habe, aber es hätte sicherlich Möglichkeiten gegeben.
Ja, aber es sind digitale Geschäftsmodelle die Zukunft für die Branche, wo du sagst, gar keine Mitarbeiter mehr, alles nur digital. Gibt ja Unternehmen, die das momentan machen, Private Equity gebackt, die Mietverträge unterschreiben und dann wahnsinnig expandieren.
Es gibt immer gute Beispiele, die funktionieren mit dem einen, in der einen Kategorie, und es gibt Beispiele, die ganz katastrophal schlecht funktionieren. Budget muss ich dir nicht erzählen. Es gibt ja auch Budget-Hotels, die pleite gegangen sind.
Ja, ja, klar.
Also das gehört auch dazu. Und ehrlich gesagt, ich will auch nicht immer in einem Budget-Hotel schlafen. Es gibt dafür Lebensabschnitte und es gibt dafür Zeiten und sowas. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ich denke schon, dass bestimmte Geschäftsmodelle, die für dich Asset-Heavy sind und für andere Asset-Light, dass die auf Kollisionskurs ausgelegt sind. Da gibt's gar keinen Zweifel daran. Und du kannst dann einfach solche Pachtverträge, die können dann nicht mehr gelebt werden. Und ich habe jetzt keine Ahnung, ich kann jetzt nur so ein bisschen im Dunkeln und im Trüben stochern, aber hier die vor zwei Wochen annoncierte Ableben einer Hotelbuchungsgemeinschaft, die noch kurz vorher groß auf Einkaufszug gegangen sind, das ist auch ein strukturelles Defizit einer Branche, dass es sowas überhaupt gibt. Weißt du, wen es da noch gibt, der solche Marktbereinigung gerade hinter sich hat? Exakt, die Reisebranche. Ne? Die haben gerade in den letzten Jahren reihenweise Player verloren. FTI letztens noch und vorher Air Berlin und sowas. Und alle haben gesagt, um Gottes Willen, wie konnte dann das passieren? Ja, ganz einfach. Das stand an der Wand geschrieben. Schon seit Ewigkeiten. So, und du musst halt gucken, kann ich dieses Risiko in einer wirtschaftlichen, unsicheren Situation tragen oder kann ich es nicht? Und dann wird die Nachfrage sinken. Wer ein Objekt besitzt, wem das gehört, Eigentümer ist, muss sagen, Eigentümer eines Objektes und mit einem Eigenkapital ausgestattet ist, der wird auch in Zukunft gute Geschäfte machen können, wenn er sich bei den Fehlern zurückhält. Das reicht ja eigentlich momentan
viele aus, sagen ja,
keine Fehler zu machen.
Wenn du OPCO und PROPCO hast, dann bist du der Gewinner am Markt momentan. Ja, gibt es ja einige auch im deutschen Mittelstand, die wirklich gut sind. Ich frage mich aber, wo bleibt die Privathotellerie da, Peter? Wenn du sagst, wenn sich aufreibt zwischen Pachtverträgen, Franchise-Verträgen, wo bleibt der einzelne Hotelier, der Pacht, wo bleibt der?
Das ist nahezu identisch zu dem, was ich beim FAW-Kongress für die Reisebüros gesagt habe. Es geht nur mit Zusammenschlüssen. Es geht nur damit, dass ich Kompetenzen bündele. Es macht keinen Sinn, dass ich meine Distributionsstrategie ganz alleine entwickle und die ganz alleine umsetze, weil das kommt zu Ineffizienzen. Wie sind Rechenzentren wie AWS entstanden? Aus einer geringen Auslastung meiner hochqualifizierten Person. Da habe ich gesagt, ich stelle mein Rechenzentrum anderen zur Verfügung und die 50% Rechenleistung, die ich nachts übrig habe, die gebe ich halt weiter gegen Geld. Und ohne Kooperationen, ohne mindestens ein Soft-Branding, sehe ich es tatsächlich schwierig. Wenn ich eine gute Soft-Brand habe mit einer guten Strategie und die wiederum ihrerseits gute Leute hat, dann kann ich das auch mal ein Stück weit abgeben und bekomme Zugang, bekomme eine frische Infusion an von mir aus auch Technologie und an Fortschritt und sowas und muss nicht die Sorge haben, dass ich denen nicht vertrauen kann. Ne? Aber wenn jeder für sich selbst versucht, die besten Technikdienstleister oder die besten Dienstleister insgesamt zu finden und das ist so komplex, keiner kann das. Ne? Ich kann das auch bei uns in der Kanzlei nicht. Ne? Ich muss auch Leuten vertrauen und sagen, triff mal bitte für mich diese Entscheidung, was ist denn da gut? Und das wird aber nochmal erstmal schlimmer, bevor es wieder besser werden kann.
Es aber wir haben so viele Hotelkooperationen auch am Markt und alles, von klein bis groß.
Das will und ja darf dazu nichts weiter sagen, aber andersrum. Ich habe bei dem Begriff Kooperation und bei dem Begriff Softbranding habe ich eine gewisse Idealvorstellung, der mit Sicherheit nicht, die Sicherheit nicht deckungsgleich ist mit all dem, was am Markt verfügbar ist.
Ja, das ist spannend. Sag mal, du bist ja auch ein großer Datenhüter. Du passt ja auch auf, wo packst du deine Daten rein, wo bist du präsent, was machst du? Wie siehst du denn diese ganze Entwicklung der sozialen Medien? Das
schöner Hardcut aus einer Katastrophe in die nächste.
Ja, weil viele ja sagen, ich konvertiere gut über Instagram, ich konvertiere gut darüber, Social Media ist das Heil. Also wenn ich mir manche Sachen angucke, dann ist es eigentlich nur ein virtueller Hausprospekt. Also es ist wirklich nicht spannend zum Teil. Und ich weiß gar nicht, wie gehst du damit um? Wie bewertest du denn das, dieses ganze Social-Media-Thema?
Ich muss mir an der Stelle reservieren, dass ich sage, also ich bin seit den Zeiten, als 2009 Facebook aufgetreten ist und gesagt hat, wir werden Buchungskanal für Reisen und da eine Leila Sommer auftrat auf den Veranstaltungen und gesagt hat, mach das, das funktioniert, das konvertiert, bin ich seit jeher skeptisch gewesen. Es gab immer Beispiele, in denen das funktioniert hat und ich habe auch immer artig geklatscht, wenn Leute für Instagram oder ihren TikTok-Kanal sich dort vorgestellt haben, gesagt haben, wir sind das und wir sind das Haus und wir machen das ganz toll. Auch wenn zugegebenermaßen das häufig dann doch ab dem 50. kurzen Tanzvideo doch austauschbar gewirkt hat. Ich persönlich bin nicht Zielgruppe dafür. Ich werde nicht über Social Media animiert, dort zu buchen. Ich bin jemand, der sich freut, dass nach einem Besuch eines Ferienhauses in Tirol die Eigentümerfamilie uns, meinen Kindern zum Geburtstag eine handgeschriebene Karte geschickt hat. Da sage ich, ich weiß, ich komme wieder. Ich weiß, das klingt ganz verrückt, aber ein TikTok-Tanzvideo überzeugt mich nicht, mitten in der Pampa in ein 5-Sterne-Spa-Hotel zu gehen, das aussieht wie ein Betonblock auf dem Kohlfeld gesetzt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe dafür wenig Verständnis. Wenn du mich nach Social Media generell fragst, die sind toxisch geworden und zwar ganz massiv. Insbesondere der Versuch, aus den Kleinsten und aus den Jüngsten unserer Gesellschaft zahlende Konsumenten zu machen über den Umweg der Brieftasche ihrer Eltern. Also das ganze Games-Werben und das Schminkzeug-Werben und sowas. Ne? Dort konvertiert Social Media hervorragend, weil es eben addictive ist. Den addictive Content, der viral geht, aus Reisebuchung, Hotellerie, den habe ich noch nicht gesehen. Man kann mitschwimmen. Ich weiß nicht, ob das einfach eine Kannibalisierung von anderen Buchungskanälen ist. Keine Ahnung. Dazu gibt es, glaube ich, keine wirklichen Untersuchungen. Also, dass man sich feiert, hey, ich habe 100 Buchungen im letzten Jahr gemacht über Instagram. Instagram ist der super Kanal. In Wirklichkeit habe ich die 100 Buchungen über die Website verloren. Aber egal, kann ja alles sein. Aber generell würde ich sagen, ich kann, aber ich muss nicht über diese Kanäle tatsächlich Gäste gewinnen. Wäre es der Kanal, hätten wir zumindest schon mal an der einen oder anderen Stelle auch in der Vergangenheit gesehen, dass es richtig boomt. Ist aber nicht. Die Leute gehen auf Booking. Oder Expedia oder über ihren SAP Corporate Travel Account.
Ja. Mir macht das ganze Thema Social Media Sorgen, auch im Hinblick tatsächlich auf KI, auf was du machen kannst, dass du Videos und Stimmen und alles erstellen kannst. Der Fraud, also der Missbrauch wird ja immer größer. Und das finde ich, also ich liebe ja eigentlich auch die Digitalisierung. Ich bin ja damit groß geworden, das hat mich erfolgreich gemacht. Aber ich gucke dem immer skeptischer entgegen. Also ich bin auch nicht mehr bei Facebook, ich bin auch nicht mehr bei Xing, ich bin noch irgendwie bei Instagram. Du bist bei Twitter, glaube ich, noch, oder bei X heißt es ja.
Auch nicht mehr.
Da bin ich auch nicht. Ich bin auch bei LinkedIn und selbst LinkedIn nervt mich momentan, weil es so ein ja, weiß ich nicht, das ist ein besseres Facebook geworden, so irgendwie, ja. Aber es ist nichts mehr, kein Unternehmensnetzwerk mehr, wo ich Inspiration ziehe, sondern was mich eher stresst, ja. Das finde ich fürchterlich.
Das ist halt, die Amerikaner haben es halt einfach kaputt gemacht, muss man mal so deutlich sagen. Ja. Mit dem Wunsch, es alles ins Letzte zu kommerzialisieren, ist es kaputt gemacht. Auf der anderen Seite eröffnet das natürlich auch Möglichkeiten. Die gute alte Mailingliste, die handgeschriebene Postkarte, so Gott will, wird es die auch in Zukunft noch geben, wenn es die Deutsche Post die nicht abschafft. Diese Dinge können durchaus funktionieren. Und die haben einfach in der Zeit jetzt einen Wert. Und das ist, da bin ich dann tatsächlich mal ein Zahlenfreund und würde sagen, misst das einfach. Schau mal, was bringt denn das? Brauche ich denn wirklich ein Social-Media-Team, das oberflächlich, dummschwätzerisch auch noch ChatGPT unterstützt, mir meine Bewertungen beantwortet auf Social Media und überall sind nur Herzchen und Raketen und Sternchen, über die ich halt wirklich schon brechen könnte, wenn ich sie auch nur sehe. Und was macht das mit mir als Gast? Und das Schwierige ist, du kannst natürlich immer wie so ein Mensch, der auf ADHS ist, dich auf ein neues Thema stürzen und dann sagen, hey, das will ich jetzt machen und jetzt das und guck mal, da draußen ein Eichhörnchen. Oder du kannst halt sagen, ich gucke jetzt wirklich nochmal tief in mich rein, sagen, welchen Preis und welchen Wert und welche Marke kommuniziere ich eigentlich nach außen auf den 90% der Buchungskanäle. Wie sehe ich denn aus? Will ich bei Booking sein? Wenn ja, soll ich dort so sein, wie ich dort angepriesen werde? Wer wird denn noch angepriesen? Stehe ich in diesem Markt? Will ich das haben? Wie sieht meine Website aus? Wie sieht die Buchungsstrecke aus? Was passiert, wenn der Gast ins Hotel kommt? Wird er höflich behandelt? Wird er um seinen Reisepass erpresst und um die Check-in-Daten rauszubekommen und zu validieren, wie es mir letztens passiert ist in einem Hotel, dass ich noch nachts 23.30 Uhr gestritten habe, weil der von mir eine Passkopie machen wollte, als ich gesagt habe, spinnst du? Also, spinnen Sie. Und das ist das.
Aber das ist ganz spannend. Der wollte eine Passkopie von dir machen, oder
was? Alter Falter, ich sag gar nichts. Wenn ich das nicht mache, werde ich gefeuert. Ja, also.
Ja, aber das ist doch genau das Thema, was wir gerade hatten. Es wird überall rein investiert, nur nicht in die Ausbildung der Leute.
Nee, und definitiv Quereinsteiger, braucht man nicht drüber reden. Also ja. da ist nichts mit Stress. Und ich habe gesagt, tut mir wirklich leid, aber das ist so nicht. Und sie kriegen meinen Ausweis nicht. Das ist vorbezahlt von meiner Kollegin. Die Buchung ist bezahlt. Und sie kriegen von mir nächstes Mal auch gar keinen Namen außer Mickey Maus, weil ich bin nicht verpflichtet, meinen Namen anzugeben. Das ist die Abschaffung des Meldewesens für deutsche Staatsbürger ist ja genau das. Ich habe kein Recht mehr, den Namen zu erfahren. Versteht ja 99% der Hotellerie momentan noch nicht. Es ist halt bitter. Danke. Danke an die letzte Bundesregierung, die diesen Push kreiert hat. Aber das sind halt so Punkte, wo ich sage, geh dort rein, sei ehrlich und schau, was du dort verbessern kannst. Höflich, freundlich, nett sein und dann einfach auf diesen Kernkompetenzen bleiben und inkrementell optimieren. Alles das, was du kannst, besser machen und von manchen anderen Sachen einfach auch Abstand halten. Wenn du gut bist, werden andere Leute für dich das Marketing machen, werden andere Leute für dich auch nach außen gehen und das von mir aus in irgendwelche Social Media tragen und es ist authentisch.
Das hatte ich immer für mich, als ich angefangen habe damals mit Price Hotel, habe ich immer gedacht, okay, ich redigiere alles über meine Webseite irgendwie oder meine Webseite oder alles, was von mir aus meinem Unternehmen kommt. Und ich habe immer gesagt zu meinen Teammitgliedern und zu Kollegen, ich habe gesagt, stellt euch Facebook vor oder Social Media vor wie eine Bar. So, du kommst in diese Bar rein und dann stehen da ein paar coole Typen und es gibt ein paar uncoole Typen und es gibt ein paar coole Typen. So, und jeder geht da hin und sagt, was sind das denn? Ja, das sind die coolen Typen. Ah, und wo kommen die her? Ja, die haben ihre eigene Bar, aber die sind heute nur mal zu Besuch hier. So, zack, und dann, dass du dann alle wieder in deine Bar zu dir holst, so am Ende des Tages. Und ich glaube, das ist total verloren gegangen, ja? Dass du sagst, hey,
wird algorithmisch unterdrückt und der Versuch, Traffic abzuziehen aus Social Media auf deine eigenen Kanäle, sei es eine Medienseite, sei es eine Buchungsseite, der wird ja algorithmisch unterdrückt. Du sollst ja dich dann einkaufen, du sollst ja dann, Gott weiß was, du sollst ja auf LinkedIn für 6 € CPC, sollst du ja Anzeigen schalten für dein Hotel, aber nicht mit Content überzeugen. Und das ist halt tatsächlich toxisch. Also das meine ich mit der Monetarisierung. Genau. Und dann hast du wieder bei den Distributionskosten. Wenn ich bei LinkedIn für 6 € CPC für eine Billiganzeige für eine Veranstaltung. Ne?
Echt?
Wenn ich das zahlen soll, ja viel Spaß. Was habe ich denn für ein CPC auf meinem eigenen Hotelnamen? 30 Cent, 40 Cent, im allerschlimmsten Fall. Und das ist schon Erpressung von Google. Aber 6 € CPC, da sind wir, also wir beide verstehen, was das bedeutet. Ja, was das für deine, Conversion-Rate bedeutet, was du da rausholen müsstest bei diesem kleinen Warenkorb. Ne? Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und das ist das, was ich meine mit kaputt machen.
Sagen wir noch ganz kurz zum Thema Datenschutz.
Oh ja, gerne.
Datenschutz Macht ihr das noch? Seid ihr noch Datenschutzbeauftragter für Hotels
und
für
Firmen? Wir sind weiterhin in dem Thema natürlich sehr engagiert. Hotellerie, auch da natürlich große Defizite, weil sie alle irgendwie sich falsch informieren oder an vielen Stellen das nicht wissen. Es ist eigentlich vollkommen harmlos, Datenschutz in der Hotellerie, weil du hast ja die Hand auf den Daten und du hast die Beziehung zu den Gästen. Was Schmerzen bereitet momentan uns wirklich, und davon rede ich jetzt quasi aktuell, ganz viel Schmerzen bereitet, ist das Thema Datensicherheit. Denn, das wirst du mitbekommen haben, weltweit sind touristische Buchungssysteme einem Angriff ausgesetzt, sodass momentan unfassbar viele Fake Calls, Fake E-Mails und Fake Textnachrichten kommen, die eine Art von Phishing sind. Und die Suche nach den Quellen ist tatsächlich offen und nicht so ganz trivial. Und wir haben tatsächlich auch unabhängig davon regelmäßig Themen, wo bei uns Hotels aufschlagen, oder es sind ja nicht nur Hotels, können auch ein Krankenhaus sein, Krankenhaus genauso wie ein Hotel, ne? Die Einbrüche und Versagen von ihren IT-Systemen haben. Und auch das ist ein strukturelles Problem. Schlechte Dienstleister, Mitarbeiter unter Druck gesetzt, schlecht geschult. Was willst denn du machen, wenn du nur ein Login hast, weil Chef oder Chefin sagt, es gibt nur ein Login, dann musst du das halt mit einem Zettel an den Monitor kleben und der Gast liest und dann bleiben Sachen rumliegen und das Gleiche gilt dann für deinen IT-Dienstleister. Also da ist unabhängig von dieser mittlerweile politisch so aufgeladenen Debatte, was ist denn eigentlich mit Bürgerrechtsschutz und Datenschutz und müssen denn eigentlich unsere Gästedaten alle in den USA landen, wo du bei der nächsten Einreise gesagt wird, sie waren bei einer Hotelkette von jemandem, der sich öffentlich gegen Trump geäußert hat und jetzt lassen wir sie nicht rein. Das ist ja tatsächlich also realistisches Szenario. Es ist die Infrastruktur. Also die IT-Sicherheit ist ein Riesenproblem für Hotellerie. Nicht nur für die, aber massiv dort.
Wahnsinn. Ja, Peter, wir sind eigentlich am Ende. Ja, die Zeit ist wieder vergangen wie im Flug. Da müssen wir unbedingt noch mal eine neue Folge machen. Also das war Wahnsinn. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für die Themen. Das ist ja alles so flüssig runtergekommen. Wahnsinn irgendwie. Also hat mir echt Freude gemacht mal wieder. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder, auch im realen Leben. Und viele Grüße nach Leipzig an dein Team. Das ist immer super mit denen. Und ja, danke, dass du dabei warst.
Viele Grüße nach Hamburg in dein Studio und habt Spaß und grundsätzlich trotzdem, ne, wir sind optimistisch.
Total.
Nur weil wir manchmal kritisch sind, heißt nicht, dass wir nicht optimistisch sind.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.